Telegram im Visier. Bei Auf 1 erfahren Sie, weshalb Pavel Durov wirklich verhaftet wurde und warum die Festnahme ein Angriff auf unsere Grundrechte ist. Gesichtserkennung. Sie beobachten uns doch. Gleich mehrere Innenministerien haben unseren Sender angelogen. Doch wir haben die Wahrheit herausgefunden. Und die versteckten Kosten der Zeitenwende. Ein neues Dokument enthüllt. Auch die Bundesländer bezahlen für die Kriegsvorbereitungen der Ampelregierung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Seit zwei Tagen befindet sich Telegram-Gründer Pavel Durov in Frankreich im Gefängnis. Doch die Kritik an den französischen Behörden wächst. So bezeichnete der Whistleblower Edward Snowden die Festnahme Durovs als so wörtlich Geiselnahme und Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte, auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit. Der Vizepräsident des russischen Parlaments, Wladyslaw Davankov, erklärte, kaum jemand sonst hat mehr für die Entwicklung digitaler Dienste in Russland und der Welt getan. Die Behörden in Moskau hatten allerdings in der Vergangenheit selbst versucht, Telegram zu sperren. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in einer Sondersendung mit Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet und Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens direkt im Anschluss an diese Sendung. Ein Attentat wie in Solingen könnte sich jederzeit wiederholen. Denn abgelehnte Asylbewerber, die vor ihrer Abschiebung untertauchen, werden in Nordrhein-Westfalen nicht zur Fahndung ausgeschrieben und können dadurch selbst bei zufälligen Polizeikontrollen gar nicht erkannt werden. Das erfuhr Auf 1 aus dem Innenministerium in Düsseldorf. Daher, so die Sprecherin, weiß die Landesregierung auch nicht, wie viele Migranten sich ihrer Abschiebung durch Flucht entzogen haben. Anlass unserer Recherche war der Messer-Amoklauf von Solingen. Dabei soll der Syrer Issal Hassan 3 Menschen erstochen haben. Doch der Täter hätte bereits im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden müssen, entzog sich der Ausreise jedoch. Wir wollten daher vom Innenministerium wissen, wie viele weitere Asylbewerber vor ihrer Abschiebung geflohen sind. Das ebenfalls angefragte Flüchtlingsministerium unter Leitung der grünen Politikerin Josephine Paul hat sich bis Redaktionsschluss nicht zu unseren Fragen geäußert. Nach der Messerattacke von Solingen mit 3 toten und 8 teils lebensgefährlich verletzten Personen wurden umgehend 2 Demos gegen rechts veranstaltet. Bei der Demo Solingen bleibt bunt statt braun, des Bündnisses Wuppertal stellt sich quer, habe man sich so wörtlich Nazis in den Weg stellen wollen. Einige Teilnehmer des linken Aufmarsches attackierten dabei die Polizei. Bei einer weiteren Demo stellten sich einige Demonstranten vor ein Asylheim, um ihre Solidarität mit den Migranten zu zeigen und es vor angeblich drohenden rechten Angriffen zu schützen. Doch werden heute nicht alle Regierungskritiker als rechts diffamiert? Zu den Erfahrungen mit seinem erfolgreichen Podcast Hoss und Hopf auf Spotify sagte Finanzexperte Philipp Hopf exklusiv gegenüber Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Wir sind massivst angewachsen, Deutschlands größter Podcast. Erst danach, weil Leute gesagt haben, da bin ich auf euch gekommen, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Staat sagt, das sind Rechtsextreme, dann muss ich mir das mal ganz genau anschauen, weil ich weiß, die labeln jeden, der kritisch denkt, als rechtsextrem. Und schauen wir uns beide doch mal an. Dieses Label wird uns gerne übergeworfen und wir sitzen hier und reden über Demokratie. Während die, die behaupten, sie schützen die Demokratie, dabei sind, diese vor unser aller Augen zu demontieren.
Die vollständige Sendung Stefan Magnet auf 1 finden Sie unter dem Titel Philipp Hopf unzensiert. Die Menschen würden auch mit nacktem Arsch durch die Straßen laufen. Auf www.auf1.tv. Egal wie oft die Politik die Folgen der Corona-Impfung leugnet, immer mehr Studien zeigen die Wahrheit. So belegt auch eine neue Untersuchung einen direkten Zusammenhang zwischen der dritten Corona-Injektion und Todesfällen. Die australischen Forscher hätten anhand offizieller Daten, Zitat, sehr starke Beweise für den dramatischen Anstieg der Todesfälle in dem stark durchgeimpften Land gefunden. Den größten Anstieg habe es nach der dritten Injektion, dem sogenannten Booster, gegeben. Der Zusammenhang ist statistisch signifikant und damit aussagekräftig, so das Ergebnis der Studie mit dem Titel »Der Zusammenhang zwischen den australischen Todesfällen nach Bundesstaat und Auffrischungsimpfungen«. Doch noch immer werden drakonische Strafen gegen die Ärzte verhängt, die vor den Gefahren der Geninjektionen gewarnt hatten. Nach Affenpocken jetzt Cholera? Die WHO bestellt hunderttausende Impfdosen für den afrikanischen Staat Sudan. Das wurde auf einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen in Genf am Freitag bekannt gegeben. Zuvor waren bereits 50.000 Menschen gegen Cholera geimpft worden. Ziel sei die Durchimpfung von 97% der Bevölkerung, so ein Vertreter der WHO. Wird die Bundesrepublik zur Lügenrepublik? Bei vielen deutschen Ministerien scheint man es jedenfalls mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Und auf eins kann das schwarz auf weiß beweisen. Sie erinnern sich vielleicht, am vergangenen Freitag haben wir über CSU-Pläne aus Bayern berichtet, im öffentlichen Raum Techniken zur automatischen Gesichtserkennung einzuführen. Dabei haben wir auch aus Antworten der Innenministerien von Sachsen und Hamburg zitiert. Mittlerweile hat auch Hamburg die entsprechenden Absichten uns gegenüber vehement bestritten. Doch nun ist klar, alle drei Länder haben uns bei der Antwort ins Gesicht gelogen. Hamburg etwa setzt bereits seit Juli 2023 automatisierte Verhaltensscans an bestimmten Orten ein, wie etwa auf dem Hansaplatz in St. Georg. Dies berichtet etwa der Blog netzpolitik.org. Und auch beim berüchtigten G20-Gipfel in der Hansestadt kam Gesichtserkennung zum Einsatz. Und auch Sachsen und Berlin haben bereits die technischen Hilfsmittel angeschafft und auch im Einsatz, wie der Deutsche Anwaltsverein meldet. In Sachsen präzisierten die Behörden ihre Aussagen mittlerweile gegenüber unserer Redaktion. So heißt es, in Sachsen wird das videogestützte Personenidentifikationssystem PERIS eingesetzt, aber ohne Live-Funktion. Haben die Behörden in Dresden etwa gehofft, das unangenehme Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten? Seit 1990 regiert in Sachsen die CDU, zeitweise mit absoluter Mehrheit und in den 90er Jahren mit einem Ministerpräsidenten, der als König Kurt bezeichnet wurde. Doch nun steht die Union sogar in ihrer Hochburg mit dem Rücken zur Wand, getrieben von der AfD. Die Christdemokraten fürchten den kommenden Sonntag, wenn die Sachsen einen neuen Landtag wählen. Aber auch Günstlinge und Nutznießer sorgen sich vor dem Votum der Bürger. Am vergangenen Wochenende waren diese Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft noch einmal zu einer Machtdemonstration nach Dresden und Leipzig gerufen. Unter den Organisatoren und Unterstützern fanden sich dabei die üblichen Verdächtigen. Die Vertreter der Altparteien samt ihrer Jugendorganisationen, Sozialverbände, Vereine und auch kirchliche Organisationen. Aber nicht nur steuerfinanzierte Demokratieverteidiger fürchten sich vor der kommenden Wahl. Auch die Vertreter der staatlichen Kulturindustrie müssen um ihr Auskommen bangen. Deswegen sahen sich Ende letzter Woche rund 800 sogenannte Filmschaffende dazu genötigt, auf ihre bedrohte berufliche Zukunft aufmerksam zu machen. Besonders die drohende Abschaffung des staatlichen Rundfunks durch die AfD bedrohe zahlreiche Arbeitsplätze, so die Unterzeichner. Die CDU-Günstlinge der dritten Reihe, die besonders im ländlichen Raum von den Verflechtungen der CDU mit der lokalen Wirtschaft profitieren, warnen ebenfalls eindringlich vor dem demokratischen Wechsel. So konnten die Leser einer ostsächsischen Wochenzeitung direkt der CDU-Wahlwerbung entnehmen, welche Unternehmen in den letzten Jahren sehr gut von öffentlichen Aufträgen gelebt haben. Auf eins ist am Wahlabend jedenfalls live auf Sendung. Wir analysieren den Schicksalstag in Sachsen und Thüringen mit exklusiven Interviews, klaren Analysen und exklusiven Hintergrundinformationen. Eine Sendung, die Sie nicht verpassen sollten. Am Sonntag ab 17.30 Uhr. Kompakt. Nun brachte die Polizei die meisten beschlagnahmten Gegenstände wieder zurück. Doch wie geht es nun weiter? Die technischen Geräte waren 5 Wochen in den Händen der Polizei. Also, was findet sich nun auf diesen Computern? Ein exklusives Gespräch mit Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer.
Im Augenblick befinden wir uns in Falkensee, hier vor der Kompakt-Redaktion. Auch hier wurden gerade die Sachen zurückgeführt, die beschlagnahmt wurden. Die Polizei ist gerade noch zugange, um alles abzugleichen. und wir werden uns gleich mit Jürgen Esser persönlich unterhalten.
Es hat 9 Tage nach dem Urteil gedauert, bis die Dinge zurückkamen. Das ist eine sehr lange Zeit, in der wir auch nicht arbeitsfähig waren. Jetzt können wir langsam wieder aufbauen. Aber erstmal hat natürlich diese 5 Wochen Auszeit den ganzen Betriebsablauf kaputt gemacht. Das war ja auch der Sinn der Sache aus der Sicht von Frau Faeser. Wir werden alle Rechner platt machen, um sie dann ohne Viren und Staatstrojaner neu aufzusetzen. Das wird natürlich auch noch eine Zeit lang gehen. In der Zwischenzeit brauchen wir Ersatztechnik, damit wir nicht nochmal 2 Wochen warten müssen. Unser Studio war in einer eigenen Immobilie. Die hatten wir gemietet. Und am Tag der Razzia des Verbots, 16. Juli, wurden ja auch bei uns alle Konten gesperrt. Also konnten wir die Miete nicht mehr bezahlen. Schon die Juli-Miete war nicht mehr zu bezahlen. Und vor dem Hintergrund mussten wir die Immobilie schlagartig kurzfristig verlassen. Wir haben dieses Studio also verloren. Wir haben zwar das Studio-Equipment, die Technik heute zurückbekommen, aber uns fehlt das Studio. Und übergangsweise werden wir jetzt aus dem provisorischen Studio senden, aber wir müssen ein ganz neues Studio anmieten und da befürchte ich, dass wir uns im Mietpreis erheblich verschlechtern werden.
Also Sie werden sich auch eine neue Immobilie suchen für ein...
Müssen wir, ja. Mhm. So. Und darüber hinaus kämpfen wir natürlich um die Bankkonten. Wir haben ähnliche Probleme wie auf 1, dass wir die deutschen Konten nur noch sehr kurzfristig haben. Wir klagen zwar deswegen, aber wie der Ausgang ist, ist nicht ganz klar. Deswegen Leute, die uns unterstützen wollen, sollen das jetzt auf das noch bestehende deutsche Konto tun, denn Ende März fällt da der Hammer.
Ob die Justizbehörden mit der gewaltigen Unterstützung für den inhaftierten YouTuber Shlomo Finkelstein gerechnet haben? Neben zahlreichen Solidaritätsbekundungen quer durch das gesamte kritische Lager hat sich insbesondere das patriotische Bürgernetzwerk 1% mit einer besonderen Aktion hervorgetan. Im Rahmen seines sogenannten Solifonds hat der Verein nach Auf1-Informationen bisher rund 8.000 Euro für den Rechtskampf des Journalisten gesammelt. Das Geld stehe Finkelstein zur Verfügung und könne jederzeit genutzt werden, betont das Bürgernetzwerk gegenüber unserem Sender. Der unter anderem aus dem Format Die Honigwabe bekannte Medienmacher soll festgenommen worden sein, da er während seiner Bewährungszeit gegen Meldeauflagen verstoßen habe. Diese Informationen sind aber nicht offiziell bestätigt. Bei dem Solifonds handelt es sich nach den Angaben von 1%-Sprecher Philipp Stein übrigens um, Zitat, das einzige existierende Sicherungsnetz für Patrioten in Deutschland und Österreich. Die Institution leistet Opfern von Gewalt, Brandanschlägen, Farbangriffen, Denunziation und staatlicher Repression finanzielle Unterstützung. Um Deutschland kriegsfähig zu machen, müssen offenbar auch die Bundesländer bezahlen. Und die Summen werden immer höher, jedenfalls in Thüringen. In der Öffentlichkeit war dieser Teil der Aufrüstung bislang weitgehend unbekannt. Jetzt liegen auf 1 konkrete Zahlen des Infrastrukturministeriums in Erfurt für, Zitat, die Planung und den Bau militärischer Liegenschaften vor. Demnach gab das Land im Jahr 2019, also vor 5 Jahren, 10,5 Millionen Euro für Militärobjekte aus. Seitdem stiegen die entsprechenden Posten Jahr für Jahr an. Im Vorjahr kosteten Einrichtungen der Bundeswehr die Thüringer Steuerzahler bereits 22 Millionen. Und bis Ende Juni diesen Jahres belief sich die Summe auf 10 Millionen, also die Summe, die 2019 im gesamten Jahr ausgegeben wurde. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Denn, so das Ministerium wörtlich, darüber hinaus wurden die Beteiligten mit Erlass des Bundesministeriums für Verteidigung vom 12. Oktober 2023 aufgefordert, mit Nachdruck sämtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, um die im Rahmen der Zeitenwende notwendige Infrastruktur zeitgerecht bereitstellen zu können. Die staatliche Anerkennung des Bitcoin als Zahlungsmittel in El Salvador hat einen Trend ausgelöst. Nun ist auch die Dominikanische Republik ein weiteres Land, in dem immer mehr Unternehmen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. In dem karibischen Inselstaat sollen bisher 41 Unternehmen gängige Kryptowährungen als Zahlungseinheit annehmen, darunter Supermärkte, Restaurants und Technologiegeschäfte. Auch in Guatemala, Honduras, Venezuela und Costa Rica sei Bitcoin zunehmend als alternative Zahlungsmöglichkeit zugelassen, wodurch die Dominanz des Dollar weiter an Relevanz verliert. Während der Corona-Lockdowns wurden finanzielle Hilfen in Deutschland und Österreich scheinbar großzügig gewährt. Doch nun erleben viele Firmen eine böse und teure Überraschung. Mehr dazu im heutigen Meldungstelegramm.
Eine Woche vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen liegt die AfD in beiden Ländern auf Platz 1. Nach einer Umfrage der Agentur INSA könnte die Partei mit 32% in dem Dresdner und mit 30% in dem Erfurter Landtag vertreten sein. Die Freien Sachsen wurden in der Erhebung nicht gesondert ausgewiesen. Bei einem NATO-Manöver in Polen wurde in der vergangenen Woche ein ziviles Wohngebäude getroffen. Der Vorfall ereignete sich nach Worten eines Militärsprechers bei einer Schießübung rumänischer Soldaten einer NATO-Kampfgruppe. Den Angaben zufolge gab es keine Verletzten. Der Zwischenfall ereignete sich in der Wohnwissenschaft Ermland Masuren. Der Beitrag von Flüchtlingen an Wirtschaftsleistungen der ostdeutschen Bundesländer ist offenbar weiterhin sehr gering. Dies legt eine Studie arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft nahe. Demnach stammen ausländische Arbeitskräfte im Osten vor allem aus Tschechien und Polen, in geringerem Maße aus Rumänien und der Ukraine. Die meisten Zuwanderer stammen dagegen aus Afghanistan sowie aus arabischen und afrikanischen Ländern. Das Finanzministerium in Österreich fordert offenbar Corona-Hilfen in Höhe von 21 Millionen Euro zurück. Dies berichtet der Standard. Demnach handelt es sich um, nach Ansicht der Behörden, zu viel bezahlte Beihilfen der Covid-19-Finanzierungsagentur. Der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy hat offiziell seine Unterstützung für Donald Trump verkündet. So werde er in mehreren besonders wichtigen Bundesstaaten nicht antreten, sagte der Politiker. Zugleich deutete er an, mit Trump über ein mögliches Ministeramt gesprochen zu haben.
Und nicht nur Österreich ist von den Rückforderungen der sogenannten Corona-Hilfen betroffen, sondern auch der Elbe-Tierpark Hebelei in der Nähe von Dresden. Das Unternehmen muss nun rund 4.600 Euro zurückzahlen. Der Grund: in den Covid-Jahren wurde reichlich an den Tierpark gespendet, der sonst hätte schließen müssen. Diese Spenden werden ihm nun als Einnahmen angerechnet und auf die zurückzuzahlende Summe aufgeschlagen. Nun hofft der Tierpark auf Spenden. Anlässlich der Verhaftung von Pavel Durov auf dem Flughafen in Paris begrüße ich jetzt im Studio bei mir unseren Chefredakteur Stefan Magnet und später zugeschaltet ist auch unser Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Servus Stefan.
Servus Bernhard.
Ein Ereignis von großer Tragweite. Mit welchem Argument ist denn Pavel Durov eigentlich verhaftet worden in Frankreich und was bedeutet das generell?
Ja, die Argumentation ist sehr perfide. Sie wird einmalig jetzt das erste Mal angewandt, dass man sagt, ja, die Plattform Telegram, sie hätte dazu gedient, dass sich auch Kriminelle über diese Plattform vernetzt hätten. Kinderschänder, andere Kriminelle, Terroristen. Das ist aber natürlich nur vorgeschoben, denn eigentlich geht es den Geheimdiensten und den Behörden darum, dass man die Nutzerdaten ausspionieren möchte. Wir erinnern uns an die Bemühungen der letzten Jahre, dass vor allem im europäischen Raum unter dem Dach der EU ein unglaublicher Zensurapparat aufgestellt wurde und Facebook, Instagram, alle diese Messenger-Dienste, WhatsApp spielen mit und geben die Nutzerdaten an die Regierungen und an die Geheimdienste weiter. Das wollten die auch von Telegram haben und Telegram weigert sich und sagt, ich gebe meine Daten nicht bei Kriminellen weiter, denn der Begriff des Kriminellen wird ja heute ausgedehnt auf politisch Andersdenkende. Wir sind ja auch halb kriminell in deren Augen und deswegen wollen sie alles ausspionieren. Und Durov hat sich geweigert, aus Grundsatzgründen hat er gesagt, er spielt hier nicht mit. Und das ist die Begründung, weshalb man ihn festgenommen, verhaftet hat und auch noch festhält. Mit dieser Begründung, muss man sagen, könnte man die ganze politische Riege heute verhaften. Denn eine Nancy Faeser als Innenministerin lässt ja auch zu, dass Scheinasylanten ins Land kommen, so wie in Solingen 2022 ein Syrer, der sich als Asylant ausgibt und an Menschen niedermessert auf offener Straße. Frau Faeser wird jetzt auch nicht in Gewahrsam genommen. Oder wenn ein AfD-Mitglied etwas Verbotenes sagen würde, dann wäre Alice Weidel dafür haftbar zu machen. Es ist vollkommen absurd und brandgefährlich.
Ja, wie lange muss man denn rechnen, dass Durov jetzt noch in Haft bleibt? Wird er zum neuen Assange oder, wenn er klein beigibt, wird er wieder freikommen?
Ich denke, das ist die Entscheidung. In diesen Minuten, während wir hier sprechen, wird Pavel Durov in einem Verhörknast in Frankreich verhört. Man hat heute früh seitens der französischen Behörden bekannt gegeben, dass dieses Verhör noch andauern wird. Sie haben juristisch gesehen bis Mittwochnachmittag Zeit, diese Verhördauer zu verlängern. Und dann muss ein Untersuchungsrichter entscheiden, ob er tatsächlich Untersuchungshaft verhängt oder ob man ihn wieder auf freien Fuß lässt. Das Unternehmen hat sich bereits dazu geäußert, also die Manager abseits von Durov, die in seinem Auftrag handeln, haben bereits die Vorwürfe zurückgewiesen. Und sie sind zuversichtlich, dass es bald eine Lösung geben wird. Wir wissen es aber nicht. Ich denke, es geht jetzt tatsächlich um knallharte Erpressung. Gibt Durov klein bei, garantiert er in Zukunft die Zensur wie bei Facebook, gibt er die Nutzerdaten von den 900 Millionen Telegram-Nutzern preis oder bleibt er standhaft und wird, wie du sagst, zum neuen Assange und vielleicht für viele Jahre auch symbolisch hinter Gittern landen.
Frage an unseren Nachrichtenleiter Martin. Im Juli ist das Magazin Kompakt verboten worden. Mittlerweile ist dieses Verbot wieder ausgesetzt worden. Sieht man hier jetzt auch bei Telegram, dass die Meinungsfreiheit absolut in Europa in Gefahr ist?
Ja, Bernhard, kurz bevor ich darauf antworte, du hast richtigerweise auf Kompakt angesprochen, nämlich darauf, dass dieses Verbot nur ausgesetzt worden ist. Also wir sind nach wie vor in der Situation, dass das Magazin kriminalisiert und de facto juristisch verboten ist, aber jetzt eben so gerade so geduldet wird, weil Nancy Faeser sich da offensichtlich verzockt hat. Die Meinungsfreiheit, sie ist in Deutschland und sie ist in Europa massiv in Gefahr. Sie ist massiven Angriffen ausgesetzt. Aber ich glaube, das Thema Telegram ist auch deshalb so wichtig, weil hier noch ein anderes Grundrecht, was oft nicht wirklich beachtet wird, scharf und im Grunde tödlich angegriffen werden soll, nämlich das Grundrecht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren. Wir haben als Bürger das Recht, die Informationen aus den Quellen, die offen liegen, uns auch zu holen, uns daraus auch unsere Meinung zu bilden. Und das ist ja die Voraussetzung für eine Meinungsfreiheit und überhaupt dafür, ein aufgeklärter Bürger zu sein. Das wird immer weiter eingeschränkt. Wir denken an das Verbot von RT, was natürlich auch kein Verbot ist, denn die können in Moskau weitermachen. Aber man darf es hier nicht empfangen können. Also es ist nicht verboten, es zu sehen, aber es ist verboten, es auszustrahlen. Das Gleiche war vorher mit dem iranischen Sender Press TV. Das Gleiche ist natürlich der Fall bei sogenannten Shadowbans oder bei Sperrungen, die ja auch den Konsumenten davon abhalten, sich Informationen seiner Wahl zu besorgen. Das Gleiche soll natürlich auch mit Telegram passieren, denn Stefan hatte es ja erwähnt, es geht jetzt nicht darum, Telegram zu verbieten, sondern auf Linie zu bringen, also dafür zu sorgen, dass dort nur noch genehme Informationen verbreitet werden.
Könnte diese Verhaftung von Pavel Durov nicht auch eine konsequente Fortsetzung des Kampfes der Politik mit den Mitteln der Justiz sein? Die Politik wollte ja auch in Deutschland und Österreich schon seit Jahren Telegram zensurieren.
Ja, das ist ganz gewiss so und das gilt nicht nur von Deutschland und Österreich. Auch in Frankreich gibt es da ein aktuelles Beispiel, den Fernsehsender C8. Das ist ein patriotischer, regierungskritischer Fernsehsender, der jetzt zwar nicht verboten wird, der aber im kommenden Jahr seine Lizenz für das digitale terrestrische Fernsehen nicht mehr verlängert bekommt. Und zwar aus politischen Gründen, nachdem man ihn vorher schon 7,6 Millionen Strafe aufgegeben hat. Das soll natürlich auch wiederum die Informations-, die Meinungsfreiheit einschränken. Und ich würde gerne mal zitieren aus einem Kommentar in der mittlerweile sehr regierungsamtlich wirkenden Tageszeitung Taz. Das ist das Blatt, das den Grünen nahesteht. Da wird die Verhaftung von Paris regelrecht zelebriert, also mit einer gewissen diebischen inneren Freude kommentiert man dieses Geschehen und erklärt, es sollte doch, wenn zum Beispiel der Telegram-Gründer zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, so schreibt es das Blatt, dies sollte doch ein Präzedenzzitat sein, unter anderem auch für Leute wie Elon Musk und sogar Mark Zuckerberg oder Zuckerberg, den Facebook-Gründer. Also man will hier ganz klar einen Präzedenzfall schaffen, um auch jede Form auch nur der eventuellen Meinungsfreiheit, auch nur des Durchlassens von Informationen zu kriminalisieren, potenziell mit dem Gefängnis zu bestrafen.
Stefan, was passiert im schlimmsten Fall, wenn Pavel Durov in Haft bleibt und Telegram abgeschaltet wird? Was sollen die Nutzer dann tun?
Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem, was Martin hier richtig ausgeführt hat. Es ist tatsächlich erschreckend, mit welcher Freude sich hier gewisse Gestalten, die sich Journalisten oder Politiker nennen, über eine solche Willkür hier amüsieren. Denn man müsste das ja nur umdrehen. Und wenn man sagt, ja, was wäre denn, wenn die Nutzer schreiben würden, ja, wir freuen uns, wenn diese Schmierenfinke von der Taz oder vom Profil, die satzambekannte Frau Brodnik hat sich ja auch freudig darüber geäußert, wenn man schreiben würde, ich freue mich, wenn die Frau Brodnik demnächst abgeholt wird und auch in einen Knast verbracht wird, weil mir gefällt auch nicht alles, was sie in ihrer Zeitung schreibt. Das tut man nicht. Darauf hat man sich eigentlich ja geeinigt in der neuen Zeit heute. Man sagt, ja, wir haben die finsteren Zeiten hinter uns gelassen. Wir haben nicht mehr den offenen Stalinismus, dass man Leute mit dem Sack über den Kopf abholt und sie dann einfach einknastet, weil einem nicht gefällt, was man dort hört. Nein, wir sind wieder dort angekommen, dass der Totalitarismus allgegenwärtig ist. Und Totalitarismus bedeutet, dass das von Martin angesprochene Grundrecht auf freie Information nicht mehr gelten soll. Die Herrschenden stellen ihre Information zur Verfügung und jeder, der etwas anderes sagt, lebt sehr gefährlich. Es geht aber nicht um Pavel Durov oder um Elon Musk oder um Martin Müller-Mertens, Bernhard Riegler oder Stefan Magnet. Es geht um die Bürger, die das jetzt sehen. Die sollen keine Informationen mehr bekommen. Die sollen taub und blind in dieser Umbruchsphase gemacht werden. Um die geht es. Und die müssen sich jetzt rüsten, werte Zuseher. Sie müssen jetzt in die Bewegung kommen. Sie müssen einige Dinge tun. Und wir haben gestern in einem ersten Newsletter bereits auf diese Dinge hingewiesen, die jetzt wirklich überlebenswichtig sind, um an Informationen dran zu bleiben, bevor es vielleicht hier demnächst ganz dunkel wird. Es ist unabdingbar notwendig, dass man jetzt den Kanälen, die man für gut befindet, auf Telegram oder anderen Plattformen, dass man sich darum kümmert, dass man denen auch weiter folgen kann, wenn sie über Nacht abgeschaltet werden. Es ist ein nicht unrealistisches Szenario, dass in den nächsten Tagen Telegram vielleicht gänzlich ausfällt. Und dann sollte man zum Beispiel den Newsletter dieser Medien und dieser Journalisten und Aufklärer abonniert haben. Wir empfehlen hier unseren kostenlosen Auf1-Newsletter. Es ist auch wichtig, dass man die Leute, die jetzt vorne stehen und diese Aufklärungsarbeit betreiben, dass man die weiterhin unterstützt. Denn wir sehen bei Pavel Durov, es ist tatsächlich brandgefährlich geworden, es ist ernst, das Regime schlägt zu. Und jeder Einzelne sollte auf seine Kommunikation achten. Das bedeutet, wir sollten nicht glauben, dass Telegram oder Signal oder Threema oder andere Dienste ein absolut verschlüsseltes Medium wären, wo niemand hineinschauen kann. Nein, jedes Wort wird von diesem Regime auf die Waagschale gelegt und wird dazu benutzt, Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Ob das nun die Oma zu Hause ist, die in ihrer Wut etwas auf Facebook schreibt. Wir haben tausende Verfahren bekommen, nur weil sich jemand über die Migrantenkriminalität ausgelassen hat. Die Leute wurden mit Verhetzung abgeurteilt und wir sehen es, dass gegen Medienmacher so vorgegangen wird. Also vorsichtig, umsichtig und trotzdem mutig sein. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und wir bei Auf1 haben ja dieses Versprechen gegeben, egal wie scharf der Wind uns entgegenbläst, wir halten Stand.
Martin, mit dieser Verhaftung sollten die Nutzer, die Menschen eingeschüchtert werden. Wird dies gelingen? Wie ist deine Einschätzung?
Also da möchte ich zwei Antworten drauf geben. Ich glaube tatsächlich, dass mit dieser konkreten Aktion jetzt vor allem die Medienmacher, also die Garanten der Meinungs- und Informationsfreiheit eingeschüchtert werden sollten. Edward Snowden, der Whistleblower, der im russischen Exil sitzt, spricht von Geiselhaft. Woanders habe ich etwas von Beugehaft gehört. Also das ist in dieser Aktion jetzt zunächst einmal das Ziel. Und man hat das ja auch in den vergangenen Jahren schon versucht. Es wurde ja immer wieder über ein Verbot von Telegram gesprochen. Man hat es auch mit anderen Plattformen versucht und zwar auch gekonnt versucht. Ich erinnere mich an Zeiten, wo YouTube, wo Facebook durchaus auch Plattformen waren, auf denen man relativ frei berichten konnte. Dann gab es teilweise sehr hohe Geldstrafen oder es gab Gespräche beispielsweise einer Altkanzlerin zufälligerweise mit einem der Betreiber dieser Kanäle und dann setzte die Zensur massiv ein. Und das wird jetzt sozusagen fortgeschrieben bei einer Plattform, wo man eben nicht so einfach ran kann, weil sie wohl nur eine Art Briefkasten in Dubai hat und man nicht weiß, wo man da etwas zustellen soll. Und es könnte sein, dass das auch sogar einen aktuellen Vorlauf hat, Es gab im Frühjahr eine schriftliche Anfrage im Bundestag, ob die Bundesregierung sich mit Blick auf soziale Medien, auch auf Telegram, in letzter Zeit zum Beispiel mit gewissen Organisationen, die auch wieder in oder auch immer wieder im Zusammenhang mit Zensur genannt werden, wie Hate Aid, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, wie Korrektiv, in dieser Frage getroffen hat. Und es gab dann eine auf mich sehr schwammig wirkende Antwort, in der steht, ja, das kann schon sein, aber das wird nicht protokolliert und deshalb können wir dazu auch gar nichts sagen. Also wir müssen davon ausgehen, dass es da auf höchster Ebene auch Gespräche gab. Der Angriff auf die Nutzer, der funktioniert natürlich etwas subtiler. Also die Verhaftung bedeutet nicht, dass ich Telegram nicht mehr nutzen kann, aber die Verhaftung bedeutet, dass ich als normaler Bürger mir vielleicht Sorgen mache. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich Telegram nutze und jemand anders im Bus oder in der Straßenbahn das mitkriegt? Bin ich dann schon im Visier? Oder was bedeutet es eigentlich mit Blick auch auf geheimdienstliche Durchschnüffelungen solcher Netzwerke? Es gibt das G10-Gesetz, das das erlaubt. Wir wissen, dass die sogenannten Login-Fallen, das heißt die Identifizierung von Nutzern durch den Geheimdienst, sogar im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht. Da bekommt ein Bürger natürlich Angst. Und wenn ein Magazin verboten ist und nur quasi hingenommen wird, dass es erscheint, bekommt vielleicht auch ein Kioskkäufer Angst, ob dann, wenn er das in der Hand hat, ihm nicht schon Delegitimierung des Staates oder Ähnliches vorgeworfen wird. Also natürlich, Stefan, du hattest ja angesprochen, die Mechanismen des Totalitarismus und auch wenn sicherlich qualitativ deutliche Unterschiede zwischen dem Stalinismus und der Jetztzeit bestehen, so muss man sagen, dass der Mechanismus, etwas vielleicht nicht offen zu verbieten, aber so ein Mehltau der Sorge, der Furcht, des Nichtwissens und damit auch der Willkür über die Gesellschaft zu legen und damit Selbstzensur und Gehorsam zu erzwingen, das ist schon ähnlich und das beobachten wir natürlich auch jetzt.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.